Guten Tag und liebe Grüße aus Kalifornien. Wissen Sie, wie es ist, wenn Ihr absoluter Wunsch und Traum in Erfüllung geht, aber dann passiert es nicht? Sie wünschen es sich so sehr, dass Gott für Sie sorgt, wenn Sie es möchten, aber dann passiert es nicht. Dies sollte nicht entmutigend, sondern ermutigend sein. Es gibt diejenigen, die den Glauben an Gott hatten, für ihre Wünsche zu sorgen und sie zu erfüllen, aber auch bereit waren zu sterben, wenn Gott nicht antworten würde. Die Geschichte von Schadrach, Meshach und Abednego ist unglaublich. Mit allem, was sie durchmachen mussten, indem sie sich für das einsetzen, was richtig war, mit einem wunderbaren Ergebnis, das nur Gott bewirken konnte, aber es war ihr absoluter Glaube an Gott, der sie rettete. Schauen wir mal Daniel Kapitel 3, Verse 14 bis 18. Daniel Kapitel 3, angefangen in Vers 14. Da fing Nebukadnezar an und sprach zu ihnen: Wie wollt ihr, Schadrach, Meshach und Abednego, meinen Gott nicht ehren und das goldene Bild nicht anbeten, das ich habe aufrichten lassen? Wohlan, seid bereit, sobald ihr den Klang des Horns, der Flöte, den Zither, der Harfe, der Leier und eine Doppelflöte und alle anderen Instrumente hören werdet, so fallt nieder und betet das Bild an, das ich habe machen lassen. Werdet ihr es aber nicht anbeten, dann sollt ihr zu derselben Stunde in den glühenden Feuerofen geworfen werden. Lasst sehen, wer der Gott ist, der euch aus meiner Hand erretten könnte. Da fingen an die drei und sprachen zum König Nebukadnezar: Es ist nicht nötig, dass wir dir darauf antworten. Sehe, unser Gott, den wir verehren, kann uns erretten aus dem glühenden Feuerofen, und auch aus deiner Hand, o König, kann er erretten. Komplett glauben. Aber, Vers 18, da sagen wir auch: Und wenn er es nicht tut, das könnte eine Möglichkeit sein, so sollst du dennoch wissen, dass wir deinen Gott nicht ehren und das goldene Bild, das du hast aufrichten lassen, nicht anbeten werden. Aktion war erforderlich. Erstens glaubten sie, dass Gott sie retten würde, und zweitens akzeptierten sie die Tatsache, dass sie sterben würden, anstatt zu sündigen, um den falschen Gott zu verehren. Gleiches galt für Daniel, der für das stand, was richtig war und zum wahren Gott betete, nicht zu dem heidnischen Gott, den der König allen geboten hatte, anzubeten. Und Daniel war auch bereit, für seinen Glauben zu sterben. Gott beschützte sie und segnete sie für ihre rechtschaffenen Handlungen, da sie auch beim König Gunst fanden und befördert wurden. Der König gab zumindest zu, dass ihr Gott der wahre Gott war, obwohl er Gott nicht wie Daniel und seine drei Freunde anbetete und diejenigen, die versuchten, ihren Tod durch ihre bösen Pläne herbeizuführen, zum Beispiel in Daniels Fall, wurden der Reihe nach in die Höhle des Löwen geworfen und getötet. Da sehen wir, wie Gott eingreift. In alle Möglichkeiten. Und das kam alles von Götzendienst. Und das ist eine, in Gottes Augen, eine ernste Sache. Wir können jede Art von Idol an seine Stelle setzen und uns in diesem Szenario vorstellen, wenn wir geprüft werden. Werden wir eher Gott als dem Menschen gehorchen? Alles, was wir vor und über Gott stellen, ist ein Idol und wird als wichtiger angesehen. Seien wir uns bewusst, wie die Sünde uns täuschen kann. Denken Sie an diese verlockende und ansprechende Frucht am Baum der Erkenntnis des Guten und Bösen. Wir befinden uns in einer Situation, in der wir eine Entscheidung treffen müssen. Und es scheint zunächst keine große Sache zu sein, bis wir etwas tun und dann unmittelbar nachdem wir es getan haben, werden unsere Augen geöffnet, weil wir festgestellt haben, dass wir etwas falsch gemacht haben. Und dann stellt sich das Schuldbewusstsein ein. Dies ist eigentlich eine gute Sache, dass dies passiert. Warum? Weil Gott mit uns arbeitet. Wir mögen behaupten, dass wir uns einige Sünde schuldig gemacht haben. Aber wir vergessen zu erkennen, dass wir die ganze Zeit sündigen, egal ob wir denken, dass eine Sünde oder einige Sünden ernster sind als andere. Denken wir über Stolz, Täuschung und die aufgeführten Dinge nach und meinen wir, dass sie vielleicht keine große Sache sind? Schau mal Galater Kapitel 5, Verse 19 bis 21 ein. Galater Kapitel 5, angefangen in Vers 19. Da sehen wir eine Liste, die Gott für uns stellt, was wir machen müssen und nicht. Aber hier, was wir nicht machen. Offenkundig sind aber die Werke des Fleisches, als das sind. Und alle hier sind Fleisch. Unzucht, Unreinheit, Ausschweifung, Gottesdienst, Zauberei, Feindschaft, Hader, Eifersucht, Zorn, Zank, Zwietracht, Spaltungen, Neid, Saufen, Fressen und dergleichen. Davon habe ich euch vorausgesagt und sage noch einmal voraus, die solches tun, werden das Reich Gottes nicht erben. Schauen wir auch mal Markus Kapitel 7, Verse 20 bis 23. Markus Kapitel 7, angefangen Vers 20. Und er sprach, was aus dem Menschen herauskommt, das macht den Menschen unrein. Denn von innen, aus dem Herzen der Menschen, kommen heraus die bösen Gedanken, Unzucht, Diebstahl, Mord, Ehebruch, Habgier, Bosheit, Arglist, Ausschweifung, Missgunst, Lästerung, Hochmut, Unvernunft. All dies Böse kommt von innen heraus und macht den Menschen unrein. Wir sind alle Menschen und wir alle sündigen, das ist klar. Wichtig ist, dass wir es erkennen und uns bemühen, uns zu verbessern. 1. Johannes Kapitel 1, Verse 7 bis 10. 1. Johannes Kapitel 1 und angefangen Vers 7. Wenn wir aber im Licht wandeln, wie er im Licht ist, so haben wir Gemeinschaft untereinander. Und das Blut Jesu seines Sohnes macht uns rein von alle Sünde. Wenn wir sagen, wir haben keine Sünde, so betrügen wir uns selbst und die Wahrheit ist nicht in uns. Wenn wir aber unsere Sünden bekennen, so ist er treu und gerecht, dass er uns die Sünde vergibt und reinigt uns von aller Ungerechtigkeit. Und Vers 10, wenn wir sagen, wir haben nicht gesündigt, so machen wir ihn zum Lügner und sein Wort ist nicht in uns. Und wenn wir Gott in unser Leben lassen und auf ihn vertrauen, wird Gott uns helfen. Beachten Sie, was Gott uns nicht gegeben hat in 2. Timotheus, Kapitel 1 und Vers 7. 2. Timotheus, Kapitel 1 und Vers 7. Denn Gott hat uns nicht gegeben den Geist der Furcht, sondern der Kraft und der Liebe und der Besonnenheit. Wenn wir Angst haben, haben wir keinen besonnenen oder gesunden Verstand, sondern sind verwirrt. Wir leben jetzt in einer sehr verwirrten und ängstlichen Zeit und müssen uns auf Gott konzentrieren und darauf, was er befiehlt, wie wir ihm zum Beispiel gehorchen sollen, wie wir seinen Sabbat befiehlt, halten sollen, wie wir seine Festtage halten sollen, selbst wenn sie die einzige Person auf der ganzen Welt sind, die diese Tage hält und ihn so verehrt, wie er es uns auf den Seiten unserer Bibel sagt. Es war immer dasselbe, von Anfang an bis jetzt. Es gibt Leute, die sagen, dass das, was wir jetzt durchmachen, nur vorübergehend ist, dass das Tragen von Masken und die soziale Distanzierung, die Quarantäne für andere, die Art und Weise, wie die Kirchenversammlung in der Vergangenheit durchgeführt wurden, aber jetzt zu verändern sind, nur für eine begrenzte Zeit gilt, ohne zu singen, mit kürzeren Versammlungen und so weiter? Woher wissen wir, dass dies nur vorübergehend ist und dass diese Pandemie bald verschwinden wird? Woher wissen wir das? Und dass wir in der Zwischenzeit mit diesen neuen Änderungen in der Art und Weise vorzufahren haben, wie Gottesdienste durchgeführt werden, als ob dies in Augen Gottes in Ordnung wäre? Das ist eine gute Frage. Diese Art von Haltung erinnert mich an einige Schriftstellen. 2. Petrus Kapitel 3 und Vers 9. 2. Petrus Kapitel 3 und Vers 9. Der Herr verzögert nicht die Verheißung, wie es einige für eine Verzögerung halten, sondern er hat Geduld mit euch und will nicht, dass jemand verloren werde, sondern dass jedermann zur Buße finde. Gott kann das Kommen Christi verzögern, wenn Mitglieder der Kirche, die Gott in seinem Königreich sehen möchte, aufgrund mangelnder ernsthafter Reue nicht bereit sind. Wollen wir in irgendeiner Weise dafür verantwortlich sein, die Haltung haben, indem wir uns vorübergehend der Angst hingeben, darauf zählen, dass dies nur für eine begrenzte Zeit anhält und dabei gegen das verstoßen, was Gott von uns erwartet? Oder wollen wir in die Kategorie der Auserwählten sein, um stark und fleißig zu bleiben, denn diese Tage der großen Trübsal werden um ihre Willen verkürzt, wie es in Matthäus Kapitel 24, Vers 22 sagt. Gottes Geduld geht zur Neige, und wir kennen das Beispiel des Baumes, der in Matthäus 7 und Lukas 13 keine guten Früchte trägt, was sein Schicksal ist. Die Zeit wird kommen, in der Gott genug hat, und die Verzögerung wird vorbei sein. Ezekiel Kapitel 12, Vers 25. Ezekiel Kapitel 12 und Vers 25. Gott sagt: Denn ich bin der Herr, ich rede. Was ich rede, das soll geschehen und sich nicht lange hinausziehen, sondern in eure Zeit. Du Haus des Widerspruchs, rede ich ein Wort und tu es auch, spricht Gott der Herr. Und auch in Vers 28. Darum sage ihnen, so spricht Gott der Herr, keines meiner Worte wird sich lange hinausziehen. Was ich rede, soll geschehen, spricht Gott, der Herr. Wir sollten besser sicherstellen, dass wir nicht Teil dieses laodizeischen Geistes sind, der gegenwärtig in den Kirchen Gottes gegenwärtig ist. Es gibt viele Beispiele in dem Alten Testament oder im gesamten Alten Testament, in denen Gott zu Menschen, wie zum Beispiel Moses und Abraham, gesprochen hat. Gott hat mit denen gesprochen. Und das allein ist für uns genau schon ein Beweis dafür, dass Gott existiert. Heute, in dieser Zeit, spricht Gott nicht direkt zu uns, aber wir wissen, dass er existiert. Und wir wissen, dass er für uns da ist. Und wir wissen dies aus den unzähligen Segnungen, die wir erhalten haben, den unzähligen Zeiten, in denen er eingegriffen hat, und den unzähligen Prüfungen, die wir ertragen haben und doch immer noch hier sind. Christus sagt in Johannes Kapitel 20 in Vers 29, selig sind, die nicht sehen und doch glauben. Das war Johannes Kapitel 20, Vers 29. Selig sind, die nicht sehen und doch glauben. Und als Christus als Mensch auf der Erde war, glaubten viele an ihn und glaubten, dass er der Sohn Gottes des Vaters war und dass sie von ihm von ihren Leiden und Krankheiten geheilt werden würden. Und aufgrund dieser Überzeugung hat ihr Glaube sie gesund gemacht. Da habe ich ein paar Beispiele. Angefangen in Matthäus, Kapitel 9, Vers 20 bis 22. Matthäus, Kapitel 9 und Vers 20. Da lesen wir, und siehe, eine Frau, die seit 12 Jahren den Blutfluss hatte, trat von hinten an ihn heran und berührte den Saum seines Gewandes. Denn sie sprach bei sich selbst, wenn ich nur sein Gewand berühre, so werde ich gesund. Da wandte sich Jesus um und sah sie und sprach, sei getrost, meine Tochter, dein Glaube hat dir geholfen. Und die Frau wurde gesund zu derselben Stunde. Es war nicht genug, nur ihn zu anfassen und dann war sie geheilt. Nee, Christus konnte in ihrem Herzen sehen, dass sie glaubte. Noch ein Beispiel in Vers 27, selbe Kapitel, Matthäus 9, 27. Und als Jesus von dort weiterging, folgten ihm zwei Blinde und die schrien, du Sohn Davids, erbarme mich, erbarme dich unser. Als er aber ins Haus kam, traten die Blinden zu ihm. Und Jesus sprach zu ihnen, glaubt ihr, dass ich das tun kann? Da sprachen sie zu ihm, ja, Herr. Da berührte er ihre Augen und sprach, euch geschehe nach eurem Glauben. Die haben einfach ja gesagt, aber Gott oder Christus hat mehr gesehen in seinen Herzen, dass die wirklich glaubt. Noch ein Beispiel in Lukas, Kapitel 7. Angefangen in Vers 36, Lukas Kapitel 7 und Vers 36. Es bat ihn aber einer der Pharisäer, mit ihm zu essen. Und er ging hinein in das Haus des Pharisäers und setzte sich zu Tisch. Und siehe, eine Frau war in der Stadt, die war eine Sünderin. Als die vernahm, dass er zu Tische saß im Haus des Pharisäers, brachte sie ein Alabastergefäß mit Salböl und trat von hinten zu seinen Füßen, weinte und fing an, seine Füße mit Tränen zu netzen und mit den Haaren ihres Hauptes zu trocknen. Und küsste seine Füße und salbte sie mit dem Salböl. Da aber das der Pharisäer sah, der ihn eingeladen hatte, sprach er bei sich selbst und sagte, Wenn dieser ein Prophet wäre, so wüsste er, wer und was für eine Frau das ist, die ihn anrührt, denn sie ist eine Sünderin. Jesus antwortete und sprach zu ihm, Simon, ich habe dir etwas zu sagen. Er aber sprach, Meister, sag es. Dann sagt er in Vers 41, ein Gläubiger hatte zwei Schuldner. Einer war 500 Silbergroschen schuldig, der andere 50. Da sie aber nicht bezahlen konnten, schenkte er es beiden. Wer von ihnen wird ihn mehr lieben? Simon antwortete und sprach, ich denke, der, dem er mehr geschenkt hat. Er aber sprach zu ihm, du hast recht geurteilt. Und er wandte sich zu der Frau und sprach zu Simon, siehst du diese Frau? Ich bin in dein Haus gekommen, du hast mir kein Wasser für meine Füße gegeben. Diese aber hat meine Füße mit Tränen genetzt und mit ihren Haaren getrocknet. Du hast mir keinen Kuss gegeben. Diese aber hat, seit ich hereingekommen bin, nicht abgelassen, meine Füße zu küssen. Du hast mein Haupt nicht mit Öl gesalbt. Sie aber hat meine Füße mit Salböl gesalbt. Deshalb sage ich dir, Vers 47, ihre vielen Sünden sind vergeben, denn sie hat viel geliebt. Wem aber wenig vergeben wird, der liebt wenig. Und er sprach zu ihr, dir sind deine Sünden vergeben. Da fingen die an, die mit zu Tisch saßen, und sprachen bei sich selbst, wer ist dieser, der auch Sünden vergibt? Er aber sprach zu der Frau, deine Glaube hat dir geholfen. Geh hin in Frieden. Ihre Glaube rettete sie. Schon wieder. Christus konnte im Herz sehen. Noch ein Beispiel in Kapitel 17, Verse 11 bis 19. Lukas Kapitel 17, angefangen in Vers 11. Und es begab sich, als er nach Jerusalem wanderte, dass er durch das Gebiet zwischen Samarien und Galiläa zog. Und als er in ein Dorf kam, begegneten ihm 10 aussätzige Männer, die standen von Ferne, und erhoben ihre Stimme und sprachen, Jesus, lieber Meister, erbarme dich unser. Und da er sie sah, sprach er zu ihnen, geht hin und zeigt euch den Priestern. Und es geschah, als sie hingingen, da wurden sie rein. Einer aber unter ihnen, als er sah, dass er gesund geworden war, kehrte er um und pries Gott mit lauter Stimme und fiel nieder auf sein Angesicht zu Jesu Füßen und dankte ihm. Und das war ein Samariter. Jesus aber antwortete und sprach, sind nicht die 10 rein geworden? Wo sind aber die 9? Hat sich sonst keiner gefunden, der wieder umkehrte, um Gott die Ehre zu geben, als nur diese Fremde? Und er sprach zu ihm, steh auf, geh hin, dein Glaube hat dir geholfen. Aussätzige geheilt. Christus hat sich zunächst geheilt, die 10, aber wir wissen nicht, wie lange sie gesund blieben und ob sie wieder kranke geworden sein könnten von die anderen 9. Christus testete sich auch, um zu sehen, wie sie auf ihre Heilung reagieren würden. Wie der eine getan hat, kam er zurück und hat ihm gedankt. Und derjenige, er kam wieder, zeigte eine zusätzliche Anstrengung der Dankbarkeit, weshalb es wichtig ist, immer dankbar zu sein, auch wenn ihr geheilt sind. Muss immer Gott danken. Weil Gott kann es wieder ändern. Dann kann es wieder krank sein. Deshalb ist es wirklich wichtig, dass wir immer mit Gott einverstanden sind. Matthäus Kapitel 8, Verse 5 bis 18. Matthäus Kapitel 8, angefangen in Vers 5. Als aber Jesus nach Kapernaum hineinging, trat ein Hauptmann zu ihm, der bat ihn und sprach: Herr, mein Knecht liegt zu Hause und ist gelähmt und leidet große Qualen. Jesus sprach zu ihm: Ich will kommen und ihn gesund machen. Der Hauptmann antwortete und sprach: Herr, ich bin nicht wert, dass du unter mein Dach gehst, sondern sprich nur ein Wort, so wird mein Knecht gesund. Denn auch ich bin ein Mensch, der eine Obrigkeit untersteht und habe Soldaten unter mir. Und wenn ich zu einem sage, geh hin, so geht er. Und zum einem anderen, komm her, so kommt er. Und zu meinem Knecht, tu das, so tut er's. Als das Jesus hörte, wunderte er sich und sprach zu denen, die ihm nachfolgten: Wahrlich, ich sage euch, solchen Glauben habe ich in Israel beim keinem gefunden. Vers 11. Aber ich sage euch, viele werden kommen von Osten und von Westen und mit Abraham und Isaak und Jakob im Himmelreich zu Tisch sitzen. Aber die Kinder des Reichs werden hinausgestoßen in die äußerste Finsternis. Da wird sein Heulen und Zähne klappen. Vers 13. Und Jesus sprach zu dem Hauptmann: Geh hin, dir geschehe, wie du geglaubt hast. Und sein Knecht wurde gesund zu derselben Stunde. Hier sehen wir in Vers 12, würden sie überhaupt nicht zum Heil gerufen, wie die Pharisäer zum Beispiel. Auch in Matthäus Kapitel 15, Vers 21 bis 28. Matthäus Kapitel 15 und Vers 21 fangen wir an. Und Jesus ging weg von dort und endlich in die Gegend von Tyrus und Sidon. Und sehe, eine kanaanische Frau kam aus diesem Gebiet und schrie: Ach Herr, du Sohn Davids, erbarme dich meiner. Meine Tochter wird von einem bösen Geist übel geplagt. Er aber antwortete ihr kein Wort. Da traten seine Jünger zu ihm, baten ihn und sprachen: Lass sie doch gehen, denn sie schreit uns nach. Er antwortete, Vers 24, aber und sprach: Ich bin nur gesandt zu den verlorenen Schafen des Hauses Israel. Sie aber kam und fiel von ihm nieder und sprach: Herr, hilf mir. Aber er antwortete und sprach: Es ist nicht recht, dass man den Kindern ihr Brot nehme und werfe es vor die Hunde. Hat sie aufgegeben? Vers 27, sie sprach: Ja, Herr, aber doch essen die Hunde von den Brosamen, die vom Tisch ihrer Herren fallen. Da antwortete Jesus und sprach zu ihr: Frau, dein Glaube ist groß. Dir geschehe, wie du willst. Und ihre Tochter wurde gesund zu derselben Stunde. Christus prüfte auch diese Frau, um zu sehen, wie bereit und beharrlich sie war, geheilt zu werden. Selbst als Christus ihre Bitte beim ersten Mal nicht anerkannte, bestand sie erneut darauf und gab nicht auf. Dies ist eine gute Lektion für uns, wenn wir beten, dass wir konsequent sind und nicht aufgeben, wenn wir nicht sofort eine Antwort erhalten. Noch ein Beispiel in Johannes, Kapitel 4, Verse 46 bis 53. Johannes Kapitel 4 und angefangen in Vers 46. Und Jesus kam abermals nach Kana in Galiläa, wo er das Wasser zu Wein gemacht hatte. Und es war ein Mann im Dienst des Königs, dessen Sohn lag krank in Kapernaum. Dieser hörte, dass Jesus aus Judäa nach Galiläa gekommen war und ging hin zu ihm und bat ihn, herabzukommen und seinen Sohn zu heilen. Denn der war todkrank. Da sprach Jesus zu ihm, wenn ihr nicht Zeichen und Wunder seht, so glaubt ihr nicht. Der königliche Beamte sprach zu ihm, Herr, komm herab, ehe mein Kind stirbt. Jesus spricht zu ihm in Vers 50, geh hin, dein Sohn lebt. Der Mann glaubte dem Wort, das Jesus zu ihm sagte, und ging hin. Und während er noch hinabging, begegneten ihm seine Knechte und sagten, dein Kind lebt. Da fragte er sie nach der Stunde, in der es besser mit ihm geworden war. Und sie antworteten ihm, gestern um die siebente Stunde verließ ihn das Fieber. Und da merkte der Vater, dass es zu der Stunde war, in dem Jesus zu ihm gesagt hatte, dein Sohn lebt. Und er glaubte mit seinem ganzen Haus. Sein Sohn wurde durch Glauben geheilt, indem er nicht auf Zeichen und Wunder achtete, die so viele suchen. Ja, es war damals sicherlich ein Vorteil, direkt zu Christus zu gehen, um geheilt zu werden und zu lernen. Und obwohl wir das heute nicht können, ist der beste Weg, eine Beziehung zu Gott zu haben, das Gebet. Sogar die Art und Weise, wie wir beten, ist wichtig. Die Dinge, nach denen wir fragen und die wir uns wünschen. Beten wir immer noch, dass Gottes Königreich vor allem anderen kommt. Dass die Wiederkunft Christi sehr bald und vor allem anderen kommt. Ist das unser Hauptaugenmerk und Wunsch? Oder bitten wir immer noch darum, dass zuerst andere Dinge vorher geschehen, die uns wichtiger sind? Es gibt Menschen, die sagen, sie glauben und wollen Christus nachfolgen und ihn an die erste Stelle in ihrem Leben setzen, tun es aber nicht wirklich. Zum Beispiel Lukas Kapitel 9, Verse 57 bis 62. Lukas Kapitel 9, angefangen Vers 57. Und als sie auf dem Wege waren, sprach eine zu ihm, ich will dir folgen, wohin du gehst. Und Jesus sprach zu ihm, die Füchse haben Gruben, und die Vögel unter dem Himmel haben Nester. Aber der Menschensohn hat nichts, wo er sein Haupt hinlege. Und er sprach zu einem anderen, folge mir nach. Der sprach aber, Herr, erlaube mich, dass ich zuvor hingehe und meinen Vater begrabe. Er aber sprach zu ihm, lass die Toten ihre Toten begraben. Du aber geh hin und verkündige das Reich Gottes. Und ein anderer sprach, Herr, ich will dir nachfolgen. Aber erlaube mir zuvor, dass ich Abschied nehme von denen, die in meinem Hause sind. Und Jesus aber sprach zu ihm, wer die Hand an den Pflug legt und sieht zurück, der ist nicht geschickt für das Reich Gottes. Ihre geistliche Verantwortung gegenüber Gott sollte vor allen anderen Pflichten an erster Stelle stehen. Eine andere Art zu sagen ist, die Vergangenheit zu vergessen oder was getan wird, wird getan. Wir müssen die richtigen Prioritäten setzen. Wir beten dafür, dass Gottes Königreich kommt, dass wir es zuerst suchen, dass wir dies als das Wichtigste in unserer Denkweise haben und was Gott danach sagt. Dann wird alles, was wir benötigen und auch sogar, was wir uns wünschen, hinzugefügt. Matthäus Kapitel 6, Vers 33. Dies bedeutet nicht, dass Gott unsere Wünsche nicht erfüllen wird, wenn wir nur für das Kommen des Reiches Gottes beten und nichts anderes zählt. Nein, Gott prüft uns, um zu sehen, wo unsere Prioritäten liegen in unserem Herzen und dass wir es auch verstehen, dass alles, was wir jetzt in physischer Hinsicht tun, sowieso nur vorübergehend ist. Gott schaut ins Herz. Wenn wir unsere Einstellung mit Sorgfalt korrigieren, wird Gott uns segnen und für uns sorgen und uns gewähren, was wir uns wünschen, auch in diesem Leben. Wir beten zuerst, dass Gottes Königreich kommt. Das ist unser oberster Fokus. Und es ist überhaupt nicht falsch zu beten, dass Gott uns gewährt, was wir uns wünschen. Solange wir noch etwas Zeit auf dieser Erde haben, wenn es nicht gegen Gottes Plan für uns ist. Kein Problem, das können wir auch beten. Aber wir lesen die Beispiele über diejenigen, die auf diese Weise gebetet haben, Daniel und die drei Freunde, Schadrach, Meshach und Abednego. Wenn es dein Wille ist, dann lass es geschehen. Und wissen Sie was? Sogar hat Christus auch dasselbe gebeten. Markus Kapitel 14 und Vers 36. Markus Kapitel 14 und Vers 36. Er sprach: Aber Vater, alles ist dir möglich. Nimm diesen Kelch von mir. Doch nicht, was ich will, sondern was du willst. Und er hat das nicht nur einmal gemacht. Schauen wir in Matthäus Kapitel 26, Vers 42. Matthäus 26 und Vers 42. Zum zweiten Mal ging er wieder hin, betete und sprach: Mein Vater, ist es nicht möglich, dass dieser Kelch vorübergehe, ohne dass ich ihn trinke, so geschehe dein Wille. Christus wollte das nicht, aber er wusste auch, dass er das machen muss. Und es war nicht sein Wille, es war auch Gottes Wille, sein Vaters. Aber wir sehen in der ganzen Bibel mehrere Beispiele, wenn Gottes Wille gezeigt wurde, was er für sein Volk will. So sollten wir in Matthäus 6,10 beten: Dein Reich komme, dein Wille geschehe. So müssen wir immer beten. Alles ist in Gottes Wille. Beachten Sie trotz der Warnungen von Menschen die Antwort des Paulus in Apostelgeschichte Kapitel 21, Verse 13 bis 14. Paulus war immer in viele Kirchen, hat da zu alle geredet. Und die haben ihm eine Warnung ihm gegeben: Na, ist besser, wenn du nicht hierher kommst und das, die Ängstlichkeit. Aber Paulus' Antwort war immer: War mir sehr gut. Da hat er gesagt in der Apostelgeschichte 21, Vers 13: Paulus aber antwortete: Was macht ihr, dass ihr weint und brecht mir das Herz? Denn ich bin bereit, nicht allein mich binden zu lassen, sondern auch zu sterben in Jerusalem für den Namen des Herrn Jesus. Da er sich aber nicht überreden ließ, schwiegen wir und sprachen: Des Herrn Wille geschehe. Das hat er oft gesagt, und die Leute haben nicht zugehört. Da hat er das aufgehört zu sagen. Aber es war immer noch Gottes Wille, ihm nach Jerusalem oder Gott zu predigen, was kommt. Aber schauen wir noch ein Beispiel in Römer Kapitel 1, Verse 8 bis 17. Römer Kapitel 1 und angefangen Vers 8. Was sagt Paulus zuerst? Zuerst danke ich meinem Gott durch Jesus Christus für euch alle, dass man von eurem Glauben in aller Welt spricht. Denn Gott ist mein Zeuge, dem ich in meinem Geist diene durch das Evangelium von seinem Sohn, dass ich ohne Unterlass euer Gedenke und allezeit in meinem Gebet flehe, ob sich's wohl einmal fügen möchte durch Gottes Willen, dass ich zu euch komme. Denn mich verlangt danach, euch zu sehen, damit ich euch etwas mitteile an geistliche Gabe, um euch zu stärken. Das ist, dass ich zusammen mit euch getröstet werde, durch euren in meinem Glauben, den wir miteinander haben. Ich will euch aber nicht verschweigen, Brüder und Schwestern, dass ich mir oft vorgenommen habe, zu euch zu kommen, wurde aber bisher gehindert, damit ich auch unter euch Frucht schaffe, wie unter anderen Heiden. So wie jetzt. Einige sind gehindert, zum Fest zu gehen. Nach Deutschland oder wo immer, in Amerika. Aber wir gehen zum Fest. Nicht, wo wir geplant haben, aber es war Gottes Wille, wie wir das machen. Das ist auch dasselbe hier mit dem Beispiel hier mit Paulus. Vers 14. Griechen und Nicht-Griechen, Weisen und Nicht-Weisen bin ich es schuldig. Darum, so viel an mir liegt, bin ich willens, auch euch in Rom das Evangelium zu predigen. Nummer 1. Die Fokus für Paulus. Das Evangelium zu predigen. Vers 16, denn ich schäme mich des Evangeliums nicht, denn es ist eine Kraft Gottes, die selig macht alle, die glauben, die Juden zuerst und ebenso die Griechen. Vers 17, denn darin wird offenbart die Gerechtigkeit, die vor Gott gilt. Welche kommt aus Glauben in Glauben? Wie geschrieben steht in Habakkuk 2, Vers 4, der Gerechte wird aus Glauben leben. Noch ein Beispiel, als er dem Volk diente in Apostelgeschichte, Kapitel 18 und Vers 18 bis 23. Apostelgeschichte, Kapitel 18. Und angefangen Vers 18. Paulus aber blieb noch eine Zeit lang dort. Danach nahm er Abschied von den Brüdern und Schwestern und wollte nach Syrien fahren und mit ihm Priscilla und Aquila. Zuvor ließ er sich in Kenchrea sein Haupt scheren, denn er hatte ein Gelübde getan. Und sie kamen nach Ephesus, und er ließ die beiden dort zurück. Er aber ging in die Synagoge und redete mit den Juden. Sie baten ihn aber, dass er längere Zeit bei ihnen bleibe, doch er willigte nicht ein, sondern nahm Abschied von ihnen und sprach, will's Gott, so werde ich wieder zu euch kommen. Und er fuhr weg von Ephesus und kam nach Caesarea und ging hinauf nach Jerusalem und grüßte die Gemeinde und zog hinab nach Antiochia. Vers 23, und nachdem er einige Zeit geblieben war, brach er wieder auf und durchzog nacheinander das galatische Land und Phrygien und stärkte alle Jünger. Paulus wusste, was die Risiken waren, und er listete alle Komplikationen und Leiden auf. Und er hatte viele gehabt, die er durchmachen musste. Alles, was getan hat. Zu welchem Zweck? Das lesen wir in 2. Korinther, Kapitel 11, angefangen Vers 22. Eine berühmte Stelle, die wir immer lesen, und ich auch persönlich, weil es wirklich eine Liste hier, die wir auch durchgehen, sind vielleicht, aber nicht alles hier, sind nicht, aber wie, was er alles getan hat für welchen Zweck? Was für ein Zweck hier? Sind sie Hebräer? Ich auch. Sind sie Israeliten? Ich auch. Sind sie Abrahams Kinder? Ich auch. Sind sie Diener Christi? Ich rede wieder alle Vernunft. Ich bin's weit mehr. Ich habe mehr gearbeitet. Ich bin öfter gefangen gewesen. Ich habe mehr Schläge erlitten. Ich bin oft in Todesnöten gewesen. Von Juden habe ich 5-mal erhalten, 40 Geißelhiebe, weniger einen. Ich bin 3-mal mit Stöcken geschlagen, 1-mal gesteinigt worden, 3-mal habe ich Schiffbruch erlitten, einen Tag und eine Nacht trieb ich auf dem tiefen Meer. Ich bin oft gereist, ich bin in Gefahr gewesen durch Flüsse, in Gefahr unter Räubern, in Gefahr von meinem Volk, in Gefahr von Heiden, in Gefahr in Städten, in Gefahr in Wüsten, in Gefahr auf dem Meer, in Gefahr unter falschen Brüdern, in Mühe und Arbeit, in viel Wachen, in Hunger und Durst, in viel Fasten, in Frost und Blöße. Und außer all dem noch das, was täglich auf mich einstürmt. Das war am wichtigsten für ihn, die Sorge für alle Gemeinden. Wer ist schwach? Und ich werde nicht schwach. Wer wird zu Fall gebracht und ich brenne nicht? Wenn ich mich denen rühmen soll, will ich mich meine Schwachheit rühmen. Vers 31. Gott, der Vater des Herrn Jesus, der gelobt sei in Ewigkeit, weiß, dass ich nicht lüge. Gott war immer bei ihm. Er hat viel Glaube gehabt. Und er hat auch einen Job, was er gemacht sollte. Und Christus verstand, dass er bei seinem Auftrag nicht seinen Willen suchen durfte, in Johannes Kapitel 5 und Vers 30. Johannes Kapitel 5 und Vers 30. Das sagt Christus hier, der perfekte Mensch hier auf der Erde, allzeit. Ich kann nichts von mir aus tun. Wie ich höre, so richte ich, und mein Gericht ist gerecht. Denn ich suche nicht meinen Willen, sondern den Willen dessen, der mich gesandt hat. Und auch in Kapitel 6, in Vers 38 bis 40, Johannes 6, Vers 38. Denn ich bin von Himmel gekommen, nicht damit ich meinen Willen tue, sondern den Willen dessen, der mich gesandt hat. Das ist aber der Wille dessen, der mich gesandt hat, dass ich nichts verliere von allem, was er mir gegeben hat, sondern dass ich's auferwecke am jüngsten Tage. Vers 40. Denn das ist der Wille meines Vaters, dass, wenn der Sohn sieht und glaubt an ihn, das ewige Leben habe, und ich werde ihn auferwecken am jüngsten Tage. Und auch in Kapitel 4, zurück, Kapitel 4, Vers 34, Johannes. Kapitel 4, Vers 34. Jesus spricht zu ihnen, meine Speise ist die, dass ich tue, den Willen dessen, der mich gesandt hat, und vollende sein Werk. Unsere Prioritäten müssen wichtig sein. Jakobus Kapitel 4, Verse 13 bis 17. Jakobus Kapitel 4, angefangen Vers 13. Wohlan nun, die ihr sagt, heute oder morgen wollen wir in die oder die Stadt gehen und wollen ein Jahr dort zubringen und Handel treiben und Gewinn machen, und wisst nicht, was morgen sein wird. Was ist euer Leben? Dunst seid ihr, der eine kleine Zeit bleibt und dann verschwindet. Dagegen solltet ihr sagen, wenn der Herr will, werden wir leben und dies oder das tun. Nun aber rühmt ihr euch in eurem Übermut. Als solches Rühmen ist böse. Vers 17. Wer nun weiß, Gutes zu tun und tut's nicht, dem ist Sünde. Wir leiden zu Ehre Gottes. 1. Petrus Kapitel 4, Vers 12. Auch wie Paulus das gemacht hat, die viele Beispiele, müssen wir dasselbe machen. In 1. Petrus Kapitel 4, in Vers 12 bis 19. Angefangen Vers 12. Ihr Lieben, lasst euch durch das Feuer nicht befremden, das euch widerfährt zu eurer Versuchung, als widerführe euch etwas Fremdes, sondern freut euch, dass ihr mit Christus leidet, damit ihr auch durch die Offenbarung seiner Herrlichkeit Freude und Wonne haben mögt. Vers 14. Selig seid ihr, wenn ihr geschämt werdet um das Namens Christi willen, denn der Geist, der ein Geist der Herrlichkeit und Gottes ist, ruht auf euch. Niemand aber unter euch leide, als ein Mörder oder Dieb oder Übeltäter oder als einer, der in Fremdes angreift. Vers 16. Leidet er aber als ein Christ, so schäme er sich nicht. Er ehre aber Gott in einem solchen Fall. Denn die Zeit ist da, dass das Gericht beginnt bei dem Haus Gottes. Wenn aber zuerst bei uns, was wird es für ein Ende nehmen mit denen, die dem Evangelium Gottes nicht glauben? Und wenn der Gerechte kaum gerettet wird, wo wird dann der Gottlose und Sünder zu finden sein? Vers 19. Darum sollen auch die, die nach Gottes Willen leiden, ihm ihre Seelen abbefehlen, als den treuen Schöpfer und Gutes tun. Gott sieht, wo unser Herz ist, in allem, was wir tun und alles, in allem, was wir sagen. Römer Kapitel 10, Verse 8 bis 10, die letzte Stelle. Römer Kapitel 10, Verse 8 bis 10. Aber was sagt sie? Das Wort ist die nahe in deinem Munde und in deinem Herzen. Dies ist das Wort vom Glauben, das wir predigen. Denn wenn du mit deinem Munde bekennst, dass Jesus der Herr ist, und glaubst in deinem Herzen, dass ihn Gott von den Toten auferweckt hat, so wirst du gerettet. Vers 10. Denn wer mit dem Herzen glaubt, wird gerecht, und wer mit dem Munde bekennt, wird selig. Ich möchte mit der gleichen Frage abschließen, mit der ich begonnen habe. Aber jetzt so. Wissen Sie, wie es ist, wenn Ihr absoluter Wunsch und Traum wahr wird? Wenn wir auf Gott vertrauen und im vollen Glauben und mit Gehorsam handeln, dann wird Gott uns gewähren, was wir uns wünschen.